Heute haben wir ja Ewigkeitssonntag und in unseren Gemeinden denken, in unseren Familien denken wir ja auch hier und da an die lieben Menschen, die wir vielleicht in diesem Jahr oder auch vor einigen anderen Jahren verabschiedet haben. Und manche Menschen gehen dann auch den Friedhof, um sich an die zu erinnern, die nicht mehr unter uns sind. Und deswegen ist das ja auch ein Tag, der für manche auch gerade, die jetzt aktuell Abschied genommen haben, ein schwerer Tag. Aber wir dürfen trotzdem diesen Tag, und das war wunderbar heute, es ist nicht der Totensonntag, auch wenn wir an die Verstorbenen denken, es ist der Ewigkeitssonntag. Nun, und ich bin mal in meiner Erinnerung weit zurückgegangen und habe mal an meinen Opa Willi gedacht. Mein Opa Willi, der ist mittlerweile schon vor fast 40 Jahren verstorben. Ich war 18 Jahre alt, wie er heimgegangen ist. Und einen Satz, den hat mein Opa Willi immer geprägt, der hat zu uns Kindern immer gesagt, ihr könnt singen, ach wenn es doch immer so bliebe. Ich habe das Lied nie gehört, ich weiß auch nicht, ob es das als Lied gibt, aber das war sein Standardsatz, ihr könnt singen, ach wenn es doch immer so bliebe. Und warum hat mein Opa uns das immer mitgegeben? Nun, er ist 1909 geboren, er hat zwei Weltkriege miterlebt. Als er 9 Jahre alt war, starb sein Vater bei einem Waldunfall. Als sie Holz aus dem Wald geholt haben, kam der Vater ums Leben. Die Mutter stand mit 4 kleinen Jungs alleine da. Als er 14 Jahre alt war, starb seine Mutter auch noch. Und die Familie, die Jungs waren ganz alleine auf sich gestellt, bitterarm. Die Jungs wussten abends nicht, oft nicht, was sie zu essen hatten, ob sie noch ein Stück Brot haben, ob sie noch irgendwie satt werden konnten. Sie haben sich immer durchgeschlagen. Und er hat es dann auch erzählt, wie er es erlebt hat, dass manche im Dorf dann sogar noch diese prekäre Situation der Jungs ausgenutzt haben, die dann zu arbeiten herangezogen haben und wo sie dann auch nicht richtig entlohnt wurden. Die schwere Zeit, die 20er Jahre, die wirtschaftlich so schwierig waren, wo es so viel Arbeitslosigkeit gab. Und dann, als es dann endlich ein bisschen bergauf ging, er lernte seine Frau kennen, dann hat man sich ein Häuschen gebaut und dann startet der Zweite Weltkrieg. Er wurde selbst als Soldat eingezogen, seine Brüder wurden eingezogen, ein Bruder blieb im Krieg zurück. Der ist gefallen. Mein Opa war in Bad Kreuznach 1945 in einem Massenlager. Die Amerikaner haben dort auf einem riesengroßen Feld unter freiem Himmel Hunderttausende von Soldaten, ein Auffanglager war das für die Gruppen, die sich ergeben haben. Und dort wurden dann Hunderttausende dieser Soldaten auf einem riesigen Feld gefangen gehalten, ohne sanitäre Anlagen, ohne Zelt, oft ohne Essen. Sie sind dort im Schlamm versunken, wenn es geregnet hat. Und mein Opa kam abgemagert und fertig, fast tot aus diesem Lager. Entschuldigung, packt mich jetzt ein bisschen. Und dann, als er dann merkte, nach 45 wurde es dann Stück für Stück, Schritt für Schritt immer ein kleines bisschen besser. Und als er dann als Rentner da war, er konnte es nicht fassen, dass er in seinem Alter alles so wohl geordnet hat. Dass er eine warme Wohnung hatte, dass er so viel Geld hatte, dass er sich im Laden Brot, Wurst, alles kaufen konnte. Der hatte kein Auto. Und die weiteste Fahrt, die er gemacht hat mit seiner Frau, die sind mal nach Holland gefahren zur Blumenschau, zur Tulpenschau. Das war für die was. Und er sagte zu uns immer, ihr könnt singen, ach wenn es doch immer so bliebe. Jetzt sind mittlerweile fast 40 Jahre ins Land gegangen. Und ich habe darüber gedacht, nachgedacht über mein eigenes Leben. Ich habe gedacht, ich gehöre zu einer Generation, der es niemals schlecht ging, wirtschaftlich. Wir haben nie Hunger und nie Not erlebt. Wir haben nie einen Tag gehabt, wo der Kühlschrank leer war. Wir haben nie einen Tag gehabt, wo wir uns totarbeiten mussten und dann am Abend hungrig ins Bett gehen mussten. Wir haben im Grunde immer nur Wohlstand erlebt. Und wisst ihr, vielleicht ist das auch etwas, was unsere Generation, meine Generation und die, die vielleicht ein bisschen jünger sind, wenn wir singen das Lied, die Ewigkeit ist mein Zuhause, dann müssen wir uns mal ehrlich fragen, wollen wir da wirklich hin? Wir haben uns hier in dieser Welt so gut eingerichtet. Wir fahren 2-3 Mal im Jahr im Urlaub. Wir haben schöne Häuser. Uns geht es wirklich gut. Und die Frage ist, können wir überhaupt eine Sehnsucht, eine echte Sehnsucht für die Ewigkeit empfinden? Wisst ihr, in unserem Land macht sich Angst und Sorge breit. Wenn man dann manchmal die Umfragen so sieht, dann heißt es ja, persönlich geht's uns ja eigentlich noch ganz gut. Persönlich geht's uns gut. Aber wenn man in diese Weltlage hineinschaut, dann ist alles unsicher und haltlos. Und dann verfallen viele irgendwelchen Politikern, rennen sie dann hinterher, die versprechen, man könnte die gute alte Zeit wieder herbekommen. Man könnte die Uhr zurückstellen. Wir haben jahrzehntelang unser Land zum sogenannten Westen gehört. Zum Westen. Und der Westen hat über Jahrzehnte diese Welt wirtschaftlich dominiert. Über Jahrzehnte. Und jetzt dreht sich das Rad. Auf einmal sind andere Mächte da, die globale Mächte, die diesem Westen, das ist zwar jetzt alles ein bisschen verkürzt, aber trotzdem, die diesem Westen die Stirn bieten. Und das macht vielen Angst und Sorge, weil es könnte ja bedeuten, dass sich bei uns Dinge verändern. Nicht zum Besseren, wir waren es immer gewohnt, dass es immer besser wird. Und die Frage ist, müssen wir deshalb verzagen? Müssen wir deshalb voller Angst sozusagen in eine Schockstarre gehen? Nein, das müssen wir nicht. Christen vor uns haben einen viel stärkeren Blick auf die Ewigkeit geworfen als wir. Christen vor uns haben einen viel stärkeren Blick auf die Ewigkeit geworfen. Und es ist gut, dass wir diese Lieder singen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Warum? Nun, die Offenbarung ist ein seelsorgerliches Buch. Nicht ein Buch mit 7 Siegeln. Mit unverständlicher Sprache und unverständlichen Bildern. Ja, die Bilder sind uns fremd. Manchmal ist die Sprache uns fremd. Aber dieses Buch der Offenbarung ist zutiefst ein seelsorgerliches Buch. weil dieses Buch an Menschen, an Christen geschrieben ist, die in schwierigsten Situationen ihren Glauben leben mussten. In einem römischen Reich, wo der Staat, der Kaiserstaat, eine Dominanz eingenommen hatte. Nach Nero gab es dann immer mal ein paar Wechsel, aber dann gab es dann Kaiser, die sich Gott der Herr anbeten ließen, ausrufen ließen. Und die Christen wollten und konnten dabei doch nicht mitmachen, weil sie sich zu Jesus, dem Kyrios, bekannt haben. Babylon, diese Stadt, diese Hure Babylon, dieses Bild schon aus dem Alten Testament, das haben Sie, der Schreiber, wenn die Leser, die ersten Leser der Offenbarung, wenn Sie dieses Wort Babylon gehört haben, dann klingelt es bei Ihnen. Das haben Sie mit diesem römischen Staat, mit dieser Macht verbunden, die Sie bedrängt hat. Und deswegen ist das Buch der Offenbarung ein seelsorgerliches Buch. Und es hat im Grunde drei große Themen. Das erste Thema ist, wem gebührt die Anbetung? Wem gebührt die wahre Anbetung? Darauf gibt dieses Buch eine Antwort. Und das zweite ist, die zweite Frage ist, oder die zweite Frage, werden wir untergehen? Wird die Gemeinde zerstört werden? Wird der Feind den Sieg behalten? Und genau darauf bekommt die bedrängte Gemeinde die Antwort. Jesus ist der Sieger. Das Lamm auf dem Thron, dem alle Anbetung gebührt. Jesus ist der Herr und Sieger. Und wer wird am Ende stark sein? Wer wird am Ende der Zeiten einen sicheren Ort haben, wo er denn wohnen kann? Und darauf antwortet unser Text Offenbarung 21. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ich kann das heute nur ganz kurz, was hier in dieser Dichte, in diesen Versen gesagt ist, nur ganz kurz einige Dinge anreißen. Aber wisst ihr, Gott flickt nicht am Alten herum. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Die Menschheit hat immer Utopien entwickelt. Wie sie denn diese alte Welt und diese alte Erde retten kann, wie Glück und Wohlstand sozusagen, wie die Vernunft siegen kann in der Aufklärung, wie alle Menschen gleich sein werden und es keine Armut und kein Reichtum mehr gibt, der Marxismus und Kommunismus. Auch Adolf Hitler hat den Menschen das tausendjährige Reich versprochen. Und nach ein paar Jahren lag das ganze Land in Trümmern. Es hat immer Utopien gegeben, diese alte Welt zu retten, und jedes Mal wird irgendeine neue wieder erfunden. Der Einzigste, der eine Rettung heil hat für diese Welt, ist der, der sie ins Leben hineingerufen hat. Der, der diese erste Welt geschaffen hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann sagt der Seher in der Offenbarung, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott flickt nicht am Alten herum. Er schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde, und trotzdem gibt es eine Kontinuität, also etwas Bleibendes. Etwas, das aus der alten Welt hineingeholt hat, rübergeholt wird in die neue Welt. Eine Kontinuität. Wisst ihr, wie lange schaut sich Gott eigentlich diese alte Welt an? Mit dem, was alles in dieser alten Welt abläuft, was die Menschen alles anrichten. Wie lange Gott überhaupt da noch hinsehen? Könnte er sich nicht eine neue Welt schaffen? Mit neuen Leuten, mit neuen Geschöpfen, die ihn anbeten, die ihm ehren, die nicht gegen ihn rebellieren und ihn außer Acht lassen. Nein, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber dich und mich will er aus der alten Welt mit dabei haben. Wir sind die Kontinuität. Für uns wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen. Und dann beschreibt der Seher in der Offenbarung diese neue Welt. Himmel und Erde werden neu geschaffen. Und diese Erde, diese neue Erde, dieser neue Ort, dieser heile Ort, aus dem Himmel herab, aus dem Himmel herab. Und was ist der Himmel? Der Himmel ist aus der Gegenwart, aus der Ewigkeit Gottes heraus. Kommt die Braut, das neue Jerusalem, geschmückt für ihren Bräutigam. Das ist ein wahnsinniges Bild. Ein Bild, ein so starkes Bild. Diese Braut, die für ihren Bräutigam geschmückt ist. Und wer hat sie geschmückt? Der Herr im Himmel, er hat sich seine Braut zubereitet, er hat sie hergerichtet, er hat sie schön gemacht, dass sie fleckenlos, rein und makellos ist. Und auf dieser neuen Erde vereinigt sich die Braut mit ihrem Bräutigam. Das ist dieses Bild dafür, dass Gott mit seiner Gemeinde, mit allen, die zu ihm gehören, zusammen wohnen werden, eine Heimstatt gemeinsam haben. Das heißt in der Offenbarung, es gibt keinen Tempel mehr. Es gibt den ungehinderten Zugang zu diesem Gott. Das heißt von ihm, er wird abwischen alle Tränen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Und wisst ihr, für wen diese Botschaft ist? Er wird abwischen alle Tränen. Das ist die Botschaft für die, denen die alte Erde nichts Gutes gebracht hat. Für die ist das. Wisst ihr, uns geht's gut. Wir sagen ja, so viel zum Heulen hatten wir hier nicht. Aber denken wir doch einmal an die Millionen von Menschen, die in dieser alten Welt aufgrund der Sünde und der Gottlosigkeit anderer gelitten haben, die geweint haben und Opfer geworden sind, weil andere sich zu Gott gemacht haben. Diese Botschaft, Gott wird abwischen alle Tränen, ist für die gedacht, die in dieser Welt nichts zu lachen hatten. Aber Gott kennt die Tränen der Opfer. Gott kennt die Tränen derer, die gelitten haben. Und diese Tränen sind bei Gott nicht unvergessen. Wir können das manchmal gar nicht aushalten und schauen weg. Ich auch. Gott schaut nicht weg. Gott schaut nicht weg, er trocknet die Tränen aller, er wird abwischen alle Tränen. Nicht nur der Opfer, auch deine. Auch da, wo du gelitten hast, auch da, wo du geweint hast. Auch da, wo du dein Leben nicht verstanden hast. Auch da, wo es Ereignisse gab, die du nicht verkraftet hast und mit der du immer noch rumschleppst. Ich will das gar nicht alles aufzählen, was Menschen auch hier in dieser Welt erleben. Aber sie sollen nicht nur getröstet werden, sondern ihnen soll auch eine Freude gegeben werden. Wisst ihr, das Schönste ist die Vorfreude. Wenn wir Kinder so uns auf den Weihnachtsabend gefreut haben, dann konnten wir es kaum aushalten. Dann hat es total gekribbelt, bis man endlich ins geschmückte Wohnzimmer hinein durfte. Wenn dann der leuchtende Weihnachtsbaum dort stand und man vor der Tür stand und bis dann endlich das Glöckchen geklingelt hat. Ach, wäre es doch schön, man könnte noch mal so eine Vorfreude erleben. Oder wisst ihr, was das für eine Vorfreude ist? Als ich, ist auch schon ein bisschen her, im Sommer 1998 in Dillenburg stand beim Wilhelmsturm und darauf gewartet habe, dass meine Frau dort im Brautkleid zu mir gebracht wird und ich sie dann im Brautkleid sehen durfte. Was für eine Vorfreude! Dieser Text soll Vorfreude machen, dass sich Menschen auf den Himmel freuen können. Dass sie nicht nur denken, naja, da bin ich der Hölle entkommen. Besser wie nix. Nein, dass ich mich freuen kann auf das, was mich erwartet in der Ewigkeit. Und zu dieser Hoffnung einer neuen Welt, eines neuen Himmels und einer neuen Erde gehört auch das Gericht. Man möchte das ja am liebsten ausklammern, Vers 8, der stört ja so ein bisschen. Man möchte das ja am liebsten ausklammern. Aber die Hoffnung auf den Himmel blieb unvollkommen, wenn das Böse nicht endgültig besiegt und vernichtet ist. Alle Gottlosigkeit hat in der Ewigkeit keinen Platz. Alle Gottlosigkeit. Und was bedeutet es denn, wenn dort an einem feurigen Pfuhl gesprochen wird, der zweite Tod? Für mich bedeutet das nichts anderes, dass außerhalb von Gott das Böse nicht existieren kann. Es kann nicht existieren. Und alle, die sich der Gottlosigkeit verschrieben haben und deren Taten das offenlegen, die werden vor diesem Gott nicht bestehen können. Sie werden dem göttlichen Urteil anheimfallen und sie werden für immer von Gott getrennt sein. Die Gegenwart Gottes lässt ihr Dasein nicht zu. Sie müssen vergehen. Und trotzdem steckt in dieser harten Mahnung, Warnung und Mahnung, eine Einladung. Eine Einladung. Vorher hieß es, bevor diese Mahnung ausgesprochen wird, da heißt es, wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Nun, wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm das Wasser des Lebens. Wer spricht hier? Wer spricht hier? Es ist unser Herr Jesus. Wem hat er das Wasser des Lebens angeboten? Der Frau am Jakobsbrunnen, der Ehebrecherin. Wen hat er zu sich eingeladen? Die Sünder und nicht die Gerechten. Gott will nicht den Tod des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und so ist immer jede Warnung in der Bibel gleichzeitig eine Einladung. Ich gebe dem Durstigen, der von seiner Gottlosigkeit befreit werden will. Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Jesus lädt uns dazu ein. Jesus lädt alle Menschen dazu ein. Und das ist die Hoffnung dieser Welt. Wer der Gottlosigkeit entrinnen will, für den gibt es nur einen einzigen Ort, das lebendige Wasser bei dem zu trinken, der es umsonst gibt, ohne dass ich dafür etwas opfern muss, ohne dass ich dafür etwas tun kann. Viele Menschen wollen versuchen, besser zu werden und sie schaffen es nie. Du musst auch nicht besser werden, sondern Jesus macht uns besser. Jesus macht uns heil. Jesus befreit uns. Das Schönste und das Größte in dieser neuen Welt, im neuen Himmel und in dieser neuen Erde ist aber nicht all das, was ich jetzt schon aufgezählt habe. Ja, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual. Alles das wird es nicht mehr geben. Und was bisher war, ist für immer vorbei. Das ist schon gewaltig. Und auch, dass das Gericht gesprochen wird, ist Hoffnung. Für all die Opfer, die unschuldig in dieser Welt gelitten haben, ist das Gericht Hoffnung. Dass sie nicht, dass ihr Unrecht, das ihnen geschehen ist, bei Gott nicht vergessen ist. Auch das Gericht ist Hoffnungsbotschaft. Und das ist trotzdem nicht das Schönste. Was ist das Schönste? Hier heißt es, ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Und dann heißt es hier, ich werde ihr Gott sein und ich werde bei ihnen wohnen. Was ist das Größte und das Schönste? Das ist die Vereinigung, die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Mit dem lebendigen Gott, die Vereinigung, die Beziehung. Wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen und sie haben etwas zu betrauern, dann sagen die allermeisten nicht, ich habe zu wenig Geld verdient. Oder ich habe meine sportlichen Ziele nicht erreicht. Oder ich konnte mir nicht dieses oder jenes Auto kaufen. Was sagen die allermeisten Menschen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen? Hätte ich mich doch meinen Liebsten mehr zugewandt. Hätte ich doch in Beziehung investiert. Für uns Menschen sind Beziehungen das Allerwichtigste. Nicht unsere Ehre, nicht unser Status, nicht unser Bankkonto. Und Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Er selbst wird unser Gott sein. Wir dürfen seine Söhne und Töchter sein. Wir dürfen in dieser heilvollen Beziehung mit dem lebendigen Gott stehen. Wir werden nicht eine Sekunde mehr daran zweifeln, dass wir geliebt sind. Wir werden nicht eine Sekunde mehr daran zweifeln, dass wir geliebt sind. Hier in unserem irdischen Leben kommt das manchmal immer noch mal so durch. Weil die Beziehung zu unserem Gott noch, ja, da ist noch ein Schleier. Wir sehen jetzt noch wie durch einen Spiegel. Und der Spiegel war damals nicht schöner Spiegel, sondern das war sowas ganz Unklares, so ein weiß ich, gewienertes Blech. Wir sehen jetzt noch nicht das Eigentliche. Aber dann in der Ewigkeit werden wir diesem Gott begegnen. Und jetzt wird sich manch einer fragen, kann ich mich denn überhaupt darauf freuen? Dass das Schönste noch kommt? Manchmal erlebe ich das bei älteren Menschen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Dann können sie sich oft nicht auf die Ewigkeit freuen. Kein Vorwurf. Kann mir genauso gehen. Aber dann ist da oft diese Frage, habe ich mich richtig bekehrt? Habe ich genug getan? Habe ich alles richtig gemacht? Weil, wie will ich denn mit all dem Mango meines Lebens, mit all diesen Unzulänglichkeiten vor diesem Gott, dem ewigen Gott, bestehen? Und na klar, vermasselt das einem die Freude, wenn man Angst hat. Und die Frage ist, wie ist denn dieser Gott, den wir in der Ewigkeit begegnen? Wer ist es? Wer ist es? Dieser heilige Gott, der wie ein verzehrendes Feuer ist. Wie ist dieser Gott? Ich habe es schon hier so oft gesagt, ich werde nicht müde, es zu sagen. In Johannes 14 kommt der arme Philippus zu Jesus, der schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs war oder noch länger, ich weiß nicht wie lang. Und da sagt der Philippus zu Jesus, zeige uns den Vater und dann ist genug. Und Jesus sagt zu dem Philippus, Philippus, du bist schon so lange mit mir unterwegs, weißt du nicht, wer mich sieht, sieht den Vater. Weißt du, ich habe keine Angst mehr vor dem Himmel. Ich habe keine Angst mehr vor der Begegnung mit Gott. Weil ich weiß, in der Ewigkeit begegne ich Jesus. Jesus. Und vor Jesus brauche ich keine Angst zu haben. Vor Jesus brauche ich keine Angst zu haben. Weil ich weiß, wie er ist. Nicht, weil ich das fühle, sondern weil ich es lese in Gottes Wort. Weil ich es lese in den Evangelien, wie Jesus ist. Und weil ich weiß, wie Jesus ist, wird es der größte Moment sein, diesem Herrn gegenüberzustehen. Ich werde zittern, ich werde, weiß ich was, aber ich werde keine Angst haben. Ehrfurcht ja, aber keine Angst. Weil es das Beste wird, diesem Herrn in der Ewigkeit zu begegnen. Und in den alten Liedern wurde das deutlich gemacht. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird dennoch, nicht die goldenen Gassen, ne? Wird dennoch Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Mich freut das immer, wenn ältere Geschwister das Lied aus Überzeugung sich wünschen, auch wenn es schon manchmal auf dem Friedhof ein bisschen ausgeleiert ist. Aber dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Mein Opa hat immer gesagt, ihr könnt singen, ach wenn es doch immer so bliebe. Heute würde ich meinem Opa sagen, Opa, du hast ja recht, uns geht's wirklich gut. Aber das Schönste kommt noch. Das Schönste kommt noch. für dich und für mich. Und wisst ihr, was mein Opa auf dem Friedhof, auf dem Grabstein hat? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist es. Amen.